Liebe, Affären, Schicksalsschläge, Mental Breakdown. Echte Stories, Tipps von Expertinnen. Das ist Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie.
Herzlich willkommen zu dieser Folge unseres neuen Podcasts Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Alexandra Pasi und ich arbeite bei Myself Magazin. In Gesagt, Gefragt erzähle ich alle zwei Wochen die Geschichten von Frauen und Männern, die sich mit ihren Erfahrungen und Problemen an uns gewandt haben. Danach spreche ich mit Expertinnen, die den Fall einordnen und wertvolle Tipps geben. Das Thema unserer heutigen Folge: Mit mir wollte er kein Kind, mit der anderen schon. Ich finde, das ist ein Thema, das einem ziemlich unter die Haut geht. Und ja, dieser Titel beschreibt die Lebenssituation unserer heutigen Protagonistin Isabel ziemlich genau. Bevor wir da jetzt gemeinsam tiefer eintauchen, möchte ich an dieser Stelle wie immer bei uns im Podcast zuerst unsere heutige Expertin vorstellen. Und das ist Hannah Gentsch. Sie ist systemische Paartherapeutin, hat 17 Jahre Erfahrung in ihrem Metier und sie hilft Paaren in ihrer Münchner Praxis dabei, wieder glücklich zu werden. Herzlich willkommen, Frau Gentsch.
Hallo, grüß Sie, schön hier zu sein.
Ja, schön, dass Sie hier sind. Schauen wir uns den heutigen Fall ganz, ganz kurz gemeinsam an, bevor wir tiefer eintauchen. Isabel heißt eigentlich anders. Um ihre Privatsphäre zu schützen, haben wir aber alle Namen in ihrer Geschichte verändert. Also Isabel war Mitte 20, als sie Florian kennengelernt hat. Er hatte bereits 3 Kinder, er wollte kein weiteres mehr. Tja, aber Isabel, die wollte eigentlich schon ein leibliches Kind. Sie trennten sich nach vielen, vielen Jahren Beziehung und Florian, der wurde mit einer neuen Frau nochmal Vater. Frau Gentsch, Ihr erstes Gefühl, wenn Sie diesen kurzen Anreißer hören?
Ehrlicherweise habe ich tiefes Mitgefühl mit Isabel und ich glaube, es ist sehr schmerzhaft für sie und man sieht daraus eigentlich, wie Hoffnung einen Menschen dazu bringt oder verleitet, die eigenen Wünsche hinten anzustellen.
Um noch ein tieferes Verständnis für Isabel und ihre Situation zu bekommen, erzähle ich jetzt ihre Geschichte. Ich weiß, dass ich in diesem Leben keine Kinder mehr haben werde. Ich bin 45 und Florian, der Mann, den ich in den Jahren geliebt habe, in denen ich noch leicht hätte Mutter werden können, hatte schon 3 Kinder und wollte keine mehr. Ich nahm darauf Rücksicht. Heute hat Florian 5 Kinder, 2 sind noch ganz klein, und ich mache sogar Scherze mit ihm darüber, dass er nun so ein alter Vater ist. Ich kann verstehen, dass er sich nochmal hat rumkriegen lassen, sowas passiert. Es gibt nur eine Person, für die ich kein Verständnis habe, und das bin ich selbst. Meine Geschichte? Mit 27 lerne ich Florian kennen. Bis dahin hatte ich noch keine langen Liebesgeschichten. Ich war einfach lebensfroh. Er ist 12 Jahre älter. Er geht mit mir ins Theater und ins Museum und er hört mir zu. Einen besseren Mann kann man kaum finden. Ich bin verliebt. So, so, so verliebt. Der einzige Haken? Er ist geschieden. Seine 3 Kinder sind noch klein. Er verbringt viel Zeit mit ihnen. Auch alleine, ohne mich. Das ist ihm wichtig. Manchmal kränkt mich das. Meine Männer vorher waren alle frei, frei wie ich selbst, frei von Verantwortung. Diese Männer musste ich mit niemandem teilen. Mit der Zeit gewöhnen sich seine Kinder an mich, die neue Lebensgefährtin des Vaters. Wir fahren zusammen in den Urlaub, unternehmen an Wochenenden Dinge zu fünft. Und obwohl Florian mich in sein Leben hineinsehen, daran teilnehmen lässt, spüre ich, dass es zwischen mir und ihm bei einer gewissen Unverbindlichkeit bleibt. Er möchte nicht gleich wieder eine eheähnliche Beziehung. Er ist nicht interessiert an einem gemeinsamen Lebensplan. Er will, dass es locker läuft zwischen uns. Er wartet sehnsüchtig darauf, dass seine Kinder größer sind und unabhängig und er nicht mehr auf sowas wie Schulferien angewiesen ist. Das sagt er mir ziemlich offen. Aber er sagt auch, dass er kein Baby mehr haben will. Wir legen das Thema beiseite. Erstmal, dachte ich. Eines Tages frage ich Florian, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt schwanger wäre? Ich bin mittlerweile 30. Aber er reagiert schroff und ablehnend. Er will keine weiteren Kinder mehr und er will auch nicht darüber diskutieren. Es kränkt mich, dass Florian seine 3 Kinder so lieben kann, mir aber ein eigenes verwehrt. Mehr noch, es macht mich wütend. Doch anstatt ihm alles an den Kopf zu werfen, statt zu schreien, zu streiten oder einfach nur zu reden, ziehe ich mich verletzt zurück. Aber ihn verlassen, das tue ich nicht. Heute frage ich mich, warum ich mir nur nicht eingestanden habe, dass er nicht der Richtige ist. Heute würde ich es anders machen, aber heute bin ich eben auch erwachsen, wirklich erwachsen. Und weiß, wie endgültig diese Entscheidung war, mit einem Mann zusammenzubleiben, der keine Kinder mit mir wollte. Die Hoffnung war es, die mich bei Stange gehalten hat, diese verdammte Hoffnung. Damals denke ich, dass ich noch Zeit habe. Ich werde schon Kinder kriegen. Florian wird sich schon zu mir bekennen. Er wird sich irgendwann umentscheiden. Fast 6 Jahre hält unsere angeknackste Beziehung noch, sie plätschert so dahin. Anstatt irgendetwas wieder gut zu machen, zieht Florian schließlich aus unserer gemeinsamen Wohnung aus. Er möchte mehr Freiheit, mehr Spaß. Ich nehme auch das hin. Ich denke immer wieder an Trennung, aber ich handle nicht. Wir sind beide nicht glücklich, sind beide nicht konsequent. Erst als Florian eine andere Frau kennenlernt, zieht er den Schlussstrich. Das war kurz vor meinem 40. Geburtstag. Obwohl Florian eine neue Beziehung hat, reißt der Kontakt zu mir nicht völlig ab. Wir sind weiterhin befreundet, locker natürlich. Wir sehen uns hin und wieder, wir telefonieren öfter. Ich gebe zu, fast mit Genugtuung beobachte ich, dass er mit meiner Nachfolgerin das fortsetzt, was er all die Jahre mit mir getan hat. Er lässt sich nicht richtig auf sie ein, er teilt sein Leben nicht mit ihr, er hält sie hin. Ich bleibe auch die nächsten Jahre allein. Das Gefühl, betrogen worden zu sein, wird immer stärker, oder sagen wir es so, das Gefühl, mich selbst betrogen zu haben. Florian ist mittlerweile Mitte 50. Er lernt wieder eine neue Frau kennen, und die ist noch keine 30. Wenig später ist diese junge Frau schwanger. Das war ein Schlag ins Gesicht. Ich treffe mich mit ihm und sage ihm genau das, und er versichert mir, er habe das alles doch gar nicht gewollt. Mir bleibt nur noch die Flucht in den Sarkasmus. Nach 3 Kindern müsse er doch eigentlich wissen, wie das funktioniert. Ironischerweise dauert es nicht lange und die junge Frau wird wieder schwanger. Da habe ich gedacht, vielleicht hätte ich das auch einfach so machen sollen, so wie sie. Es hat lang gedauert, aber mittlerweile kann ich Florian sogar treffen und ihm dabei zusehen, wie er mit seinen kleinen Kindern spielt. Es amüsiert mich zu sehen, wie alles wieder von vorne losgeht für ihn, so wie er es nie wollte. Aber auch mein Leben ist so verlaufen, wie ich es nie wollte. Aber ich bin nicht verbittert, ich bin auch nicht einsam. Ich habe Freundinnen und Freunde und einen guten Job. Nur manchmal, wenn ich allein bin, weine ich, weil ich traurig bin, dass ich nie Mutter geworden bin. Man soll sich von einem Mann nicht davon abhalten lassen, ein Kind zu bekommen. Das sage ich heute jeder Frau in einer solchen Situation. Dass ich genau das getan habe, das kann ich mir nicht verzeihen. Puh, was für eine Geschichte, Frau Gensch. Mich berührt Isabels Story wirklich sehr, weil ich fest davon überzeugt bin, dass einige Frauen und auch einige unserer Hörerinnen, dass es denen einfach ähnlich gehen könnte. Der Partner will kein Kind, man selbst allerdings schon. Was sagen Sie dazu?
Ja, es ist wirklich total diffizil und ehrlicherweise ist es eine der schwierigsten Fragestellungen überhaupt in paartherapeutischen Settings, weil es fast wie eine Pattsituation ist, weil natürlich jeder oder jede seine oder ihre Gründe hat, warum man eben eine Familie gründen möchte oder warum eben auch nicht, ob es alte Erfahrungswerte sind, vielleicht selber traumatische Erfahrungen aus der eigenen Kindheitsgeschichte. Und das macht es natürlich unglaublich schwer, gute Lösungen zu finden für beide. Aber ich glaube, das, was man mitnehmen kann, darf und sollte, ist, dass man die eigenen Wünsche und Lebensziele eben nicht hinten anstellt und nicht aus dieser Angst heraus agiert, den anderen zu verlieren. Denn wenn man sich selbst verliert, glaube ich, dann hat man wirklich verloren. Und darauf darf man immer achten, bei sich selbst zu bleiben und danach zu handeln und zu leben.
Ja, das finde ich definitiv ein sehr wichtiger Tipp, weil ich meine, gerade für Frauen ist die Kinderfrage ja auch nochmal viel entscheidender als für Männer. Also auch dieses Wann, ne? Stichwort biologische Uhr.
Absolut.
Und was tut man denn, wenn die eigene innere Uhr gegen das eigene Herz, also gegen die Liebe für einen Menschen arbeitet?
Ja, da sind wir Frauen natürlich definitiv vor der größeren Herausforderung wie die Männer, denn man sieht ja auch an dieser Geschichte, am Ende erfüllt er sich dann nochmal die zweite Runde, Papa zu werden, und Isabel bleibt außen vor, hat, glaube ich, bis heute nach wie vor keine Kinder, keine Familie gegründet, obwohl es ihr großer Wunsch war. Und von dem her, glaube ich, ist es wirklich wichtig, für sich selbst zu ergründen, wie groß ist dieser Wunsch und was würde mit mir und mit meinen Lebenszielen passieren, wenn ich ihn nicht erfülle. Kann ich damit wirklich in Gänze leben, auch wenn ich diesen Partner verliere? Denn man sollte nicht auf diese großen Lebensziele und Wünsche verzichten, aufgrund einer Partnerschaft oder die Angst davor, den Partner zu verlieren.
Ab wann ist Hoffnung denn eigentlich der schlechteste Berater, den man in Beziehungen haben kann, bei dieser Kinderfrage?
Ja, Hoffnung kann natürlich ziemlich trügerisch sein und führt dazu, dass man einfach manchmal ein wenig die realen Begebenheiten des Lebens oder auch der Beziehung unterschätzt oder eben gar nicht wahrnimmt. Und ich glaube, sie hat ja sehr, sehr lange in dieser Hoffnung gelebt, dass eine vielleicht doch noch so ein kleiner Mindchange bei ihm zustande kommt durch eine schön gelebte Beziehung und man vielleicht doch sieht, wie schön es sein könnte, wenn man ein Bild zeichnet von einer gemeinsamen Familie. Und jetzt bleibt natürlich Schmerz und Enttäuschung zurück. Und ich glaube, das, was immer wieder ganz wichtig ist für Paare, immer mal wieder sich zu reflektieren und darauf zu schauen, wo sind denn die großen gemeinsamen Ziele, haben wir sie denn? Und auch ganz offen darüber in Kommunikation zu bleiben, auch mal kleine Check-in-Gespräche zu machen, wie so wie wirkliche Zielgespräche eigentlich. Und das 2-3 Mal im Jahr sich einfach an einem schönen Dateabend zu verabreden, was Schönes zu kochen oder auszugehen und einfach mal darüber zu sprechen, wie stellen wir uns denn die nächsten Jahre in unserem Leben vor? Und auch wirklich mal ehrlich zu überprüfen, begegnen wir uns denn da oder was bräuchten wir, um uns mehr zu begegnen?
Und was passiert, wenn man eigentlich bei diesen Gesprächen merkt, die Zukunft stellt sich jeder anders vor? Also sei es jetzt Kinder oder Hausbau oder was weiß ich, im Ausland leben, ne? So, da gibt's ja so viele Bereiche, wo man sich als Paar nicht einig sein kann.
Absolut. Es gibt unglaublich eine riesige Facette von Themen, in denen man sich nicht einig sein kann. Und auch wenn man eine Familie gründet, da geht's ja weiter mit Erziehung.
Ja, da ist ja noch nicht vorbei.
Nee, nur
dann geht's richtig los mit der Paararbeit.
Absolut, absolut. Deswegen, ich glaube, auch da muss man ehrlicherweise sagen, die Mutter aller Themen, eine gute und offene Kommunikation. Sich auszutauschen, sich immer wieder zu hinterfragen und vor allem auch zu reflektieren, warum bin ich denn vielleicht auf der anderen Seite? Warum kann ich den Punkt meines Partners, meiner Partnerin nicht wahrnehmen? Ist es für mich vielleicht möglich zu sehen, warum es für den oder die andere so wichtig ist, das eben umzusetzen und schon allein deshalb mitzugehen und zu sagen, okay, wenn wir jetzt beim Thema Ausland zum Beispiel bleiben, okay, ich stelle da meine Bedürfnisse in den und den Punkten hinten dran, aber dafür kann der andere mir wieder hier und da entgegenkommen, dass man vielleicht nicht zu weit weggeht oder in der EU bleibt, damit man die Familie und Freunde ab und zu noch sehen kann. Ich glaube, es gibt ja immer wieder Formen von Kompromissen, wenn man sich gut miteinander austauscht. Aber wie gesagt, also gerade diese Kinderfrage, die ist manchmal in der Tat kompromisslos. Da gibt es einfach nur Laborator.
Ja, na und trotzdem bleiben so viele Paare einfach zusammen, obwohl sie sich da nicht einig sind. Und dann bleibt einfach viel Schmerz zurück, ne? Wie bei Isabel in dem Fall, die ja in dem Fall jetzt wirklich um ihren Lebenstraum gebracht wurde und ja, sich auch ein Stück weit natürlich selbst darum gebracht hat.
Es ist traurig, es ist unglaublich traurig. Und ich habe auch in der Praxis sowohl Männer als auch Frauen bei mir, die genau durch dieses Schicksal durchgegangen sind, durchgehen mussten, aus den verschiedensten Gründen, ob jetzt zum Beispiel eine Kinderwunschbehandlung nicht geklappt hat oder einfach einer von beiden auch einfach nicht dazu medizinisch in der Lage ist, Kinder zu bekommen oder Kinder zu zeugen. Es gibt ja so viele Gründe, warum Paare kinderlos bleiben müssen am Ende. Und es gibt natürlich die Paare, die sich ganz klar dagegen entscheiden und dann vielleicht an irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben doch ins Struggeln kommen. Und ich glaube, das, was man nur immer wieder raten kann, ist dieses zu sich selbst ehrlich bleiben.
Das ist ja ganz schön schwierig, oder?
Also ja, ich meine, natürlich.
Sich selbst mal wirklich so mal nicht anzulügen. Das machen wir ja schon, wenn wir irgendwie 3 Kekse zu viel gegessen haben, sagen, ja, ich glaube, es war nur einer. Und dann bei so einer großen Frage, wie schafft man das denn, mit sich zu sich selbst ehrlich zu sein?
Ja, das, was hilft in der Tat, ist eine Art Journaling zu betreiben und wirklich sich immer mal wieder aufzuschreiben, was will ich vom Leben und wie kann ich es erreichen? Und die tiefen Gedanken und Gefühle und vielleicht auch die Ängste wirklich aufzuschreiben und auch immer mal wieder durch dieses kleine Büchlein durchzuswipen, durchzublättern und sich selbst zu hinterfragen und zu gucken, wo stehe ich denn gerade? Ist es noch das, was ich möchte oder bin ich irgendwie gerade ganz schief irgendwo abgebogen, wo ich gar nicht sein will? Und dann natürlich, was immer hilft, sind gute Freunde, Familie, mit denen man sich austauscht, mit denen immer man mal wieder irgendwie beim Kaffee darüber spricht, wie geht's dir gerade, wo siehst du dich, was wünschst du dir, was brauchst du dafür, die schönen tiefen Gespräche, die uns alle miteinander verbinden, zu führen.
Mhm. Ja, und ich meine, okay, jetzt haben wir quasi so, ja, sie wurde nicht Mutter, Isabel wurde nicht Mutter, hat kein eigenes Kind bekommen, die beiden haben sich getrennt. Aber dann kommt ja erst noch dieser größte Hammer eigentlich, also wie ich finde, ich weiß nicht, ob Isabel das so empfunden hat, aber Florian wird nochmal Vater mit seiner neuen Freundin, nachdem er Isabel versichert hat, er möchte das nicht nochmal. Warum und wieso mag dahingestellt sein, wir kennen nur ihre Seite der Geschichte, aber nichtsdestotrotz ist das ja ein Schlag ins Gesicht für Isabel. Wie geht man denn dann mit so einer Situation um?
Ja. Das ist hart.
Puh, oder?
Ja, es ist verdammt hart. Ja, es ist wirklich ein Schlag ins Gesicht und wahrscheinlich in die Magengrube. Und genau da sitzt wahrscheinlich auch das Gefühl, würde man sie jetzt fragen, wo spüren sie denn diese Emotion an Wut und Verletztheit? Dann würde sie wahrscheinlich auch sagen, im Magen. Und wahrscheinlich fühlt es sich an wie ein riesiger Ballon, den man da aufpustet und der immer größer wird. Und wahrscheinlich ist ganz viel Übelkeit da auch noch mit dabei. Und wahrscheinlich ist es, sich damit auseinanderzusetzen und dran zu bleiben und genau in diese Emotion zu gehen und damit zu arbeiten und sich zu fragen, warum geht's mir denn gerade so schlecht damit? Warum ist es jetzt ein Schlag ins Gesicht für mich, dass er ohne mich jetzt quasi diesen Weg gegangen ist? Oder kann ich es für mich anders lösen? Kann ich vielleicht für mich irgendwann auf diesen Punkt kommen, der war einfach nicht der Richtige für mich? Er hat mir die ganze Zeit etwas von seinen Prinzipien erklärt, die er jetzt total über den Haufen wirft. Am Ende muss man ja auch mal hinterfragen, wie integer er denn ist und wie ehrlich er zu sich selbst auch ist.
Ich meine, er sagt ja, er hätte das nicht gewollt. Es war ein Ausrutscher, der dann aber gleich schon zweimal passiert ist. Also,
ja.
Jetzt werde ich auch sarkastisch, ja, wie Isabel.
Ja, verstehe ich aber auch.
Das ist, was ich so empathisch finde. Ich denke mir, die Arme.
Ja, verstehe ich. Bin ich auch sofort mit dabei und im Boot. Ja, ich glaube, deswegen kann man ja auch wirklich nochmal analysieren für sich, hätte man denn mit so jemandem überhaupt eine Familie gründen wollen?
Ja, gute Frage.
Ja, genau. Also der ja offenbar Loyalität jetzt nicht unbedingt hochhält und auch seine Lebensprinzipien mal von heute auf morgen über Bord werfen kann.
Mhm.
Und ja auch nicht sonderlich bereit war, mit ihr ins Gespräch zu gehen.
Ja, und ich meine, das sind ja eigentlich alles Anzeichen, ne? Fehlende Kommunikation, irgendwie Prinzipien sind ein bisschen sehr wackelig, was ja nicht unbedingt für eine stabile Beziehung spricht.
Ja.
Die beiden haben ja bis heute Kontakt. Sie hat ja das Leben von ihm auch weiter verfolgt. Sie sagt, ja, ich mag ihn halt einfach, ob jetzt als Partner oder als Freund in dem Fall. Also so ganz loslassen kann sie in dem Bereich ja auch nicht. Was würden Sie da sagen? Ist das hilfreich oder sollte man nicht irgendwann mal einfach auch mal einen Cut setzen, um das alles zu verarbeiten?
Ich glaube, am Ende sollte das wirklich jeder für sich entscheiden, inwieweit man da einen positiven Outcome rausziehen kann, wenn ich jetzt weiterhin mit dem oder der Ex in Kontakt bleibe. Ich sehe momentan ehrlicherweise den positiven Outcome für sie nicht unbedingt, weil am Ende, glaube ich, ist es ja immer wieder so ein kleiner Schlag in die Magengrube, weil sie ja nach wie vor nicht in diesen Prozess geht, der Selbstheilung, sich selbst zu verzeihen, zu sagen, naja, okay, ich bin keine Mutter geworden, aber was habe ich alles denn noch so Schönes in meinem Leben? Wie kann ich denn dieses Gefühl für mich loslassen und weiter vorangehen? Und ich weiß nicht, inwieweit sie dadurch immer wieder in diesem negativen Gefühl verharrt. Und um da mal temporär vielleicht einen Cut zu setzen, um sich mit diesen Emotionen wirklich mal auseinanderzusetzen und auch loslassen zu können und für sich heilen zu können, könnte in dem Fall wirklich vielleicht heilsam und ein guter Weg sein.
Das heißt, das wäre definitiv der erste Schritt in Richtung, wie hört man auf sich selbst wütend zu sein?
Vielleicht nicht der erste, weil das wahrscheinlich ein harter Schritt für sie wäre, diesen Kontakt zu beenden. Aber es könnte einer der Schritte sein, um sich selbst zu verzeihen. Und ich glaube, der erste Schritt wäre, es nicht als ich verzeihe mir selbst zu sehen, sondern ich ordne meine Gedanken, Wünsche und ziehe dann nochmal neu.
Mhm. Das heißt auch da...
Weil dieses Selbst sich zu verzeihen ist ja schon hart. Das impliziert ja schon, dass es ein harter Weg ist.
Ich meine, da hatten wir es gerade erst davon, dass zu sich selbst ehrlich sein schon schwierig ist, aber sich selbst zu verzeihen ist da, glaube ich, nochmal eine Stufe höher.
Ich glaube, es geht eher ums Aufräumen. Es geht nochmal darum, neu zu bewerten, wer bin ich, wohin kann ich gehen, was habe ich alles erreicht, wo sind die schönen Punkte in meinem Leben und was kann ich ausbauen davon.
Wenn man jetzt quasi sich jetzt als Frau oder als Mann Kinder gewünscht hat und man dennoch ein Leben ohne eigene Kinder lebt oder auch ein komplett kinderloses Leben, also auch keinen Partner, keine Partnerin kennengelernt hat, die vielleicht Kinder mit in die Beziehung bringt, wäre das denn so dieses auf sich selbst schauen, gucken, was habe ich bisher erreicht, wo geht's mir gut, was habe ich selbst in der Hand, wäre das eigentlich der Weg, der für all diese Personen gilt? Würden Sie das unterstreichen oder hätten Sie da noch einen anderen Tipp, wie man quasi klarkommt mit einem Leben, das man sich eigentlich anders vorgestellt hat?
Ja, ich glaube, es gibt manchmal Verletzungen und Narben, die wir alle davon tragen. Und wahrscheinlich werden wir alle nie in Gänze unsere Lebensziele erfüllen können. Ich weiß nicht, wahrscheinlich würde man eine Handvoll Menschen auf diesem Planeten antreffen, die Hand aufs Herz ehrlich einen anschauen können und sagen können, ja, ich habe alle meine Lebensziele erreicht. Ich glaube, das, was wir tun können, ist immer mal wieder zu hinterfragen, wie wertvoll sind die Lebensziele, die wir haben? Wie wichtig sind sie? Was sind die wichtigsten für uns zu priorisieren? Ja, und ich glaube, man kann auch je nach Lebensabschnitt, in dem man sich gerade befindet, nochmal hinterfragen, ist es denn doch das, was ich möchte? Oder bin ich mittlerweile ein ganz anderer Mensch mit anderen Bedürfnissen, Wünschen und Zielen? Denn am Ende haben wir ja alle eine riesige Geschichte, die wir mit uns tragen dürfen. Und Veränderung ist am Ende ja das schönste Futter für unser Leben, das wir uns vorstellen könnten. Weil würden wir uns nicht verändern und immer nur stagnieren, wäre es ja unglaublich langweilig und wir würden nicht vorankommen. Von dem her dürfen und sollten wir uns immer wieder hinterfragen.
Ich fand das ein super schöner Satz, weil ich glaube, viele Menschen haben ja grundsätzlich einfach Angst vor Veränderungen. Also mir geht es ja auch oft so. Es sind kleine Veränderungen, große Veränderungen, finde ich manchmal immer gruselig, aber im Leben zeigt sich dann doch, Veränderung ist meistens gut. Man wächst daran.
Ja, absolut. Deswegen ist zum Beispiel Perfektion auch nichts Erstrebenswertes. Perfektion würde einfach bedeuten, wir bleiben immer genau so. Wir könnten uns nicht mehr verändern. Wir würden wahrscheinlich total wenig nur noch lachen und verbindende, schöne, coole Geschichten haben, die wir uns erzählen könnten. Also von dem her...
Langweilig.
Langweilig, total langweilig. Deswegen Veränderung, here we come.
Ich finde, hier waren jetzt schon super viele tolle Tipps mit dabei, was man tun kann, wenn man quasi sich gerne Kinder hätte, keine bekommen hat und ja, wie man trotzdem ein schönes Leben führt. Jetzt nochmal abschließend die Frage, was wäre Ihr finaler Tipp für alle Frauen, die sich mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin in der Kinderfrage nicht einig sind?
Ich glaube, das, was immer wichtig ist, ist, sich zu hinterfragen, beide Seiten, warum möchte ich Kinder und warum möchte ich keine Kinder? Und sich ganz klar mit dem Partner und der Partnerin hinzusetzen und es auszukarteln und auszudiskutieren. Und vielleicht auch wieder zu hinterfragen, was kann ich dir geben, um vielleicht genau diesen Punkt, warum du nicht möchtest oder ich möchte, dir entgegenkommen. Was kann ich dir von mir geben? Wie können wir es auflösen? Und dann natürlich, wenn dann hängen bleibt, der eine will absolut nicht und der andere will schon, dann sind wir wieder bei der Pattsituation, über die wir gesprochen haben. Aber ehrlicherweise in den meisten Fällen löst es sich ganz gut auf. Und auch da kann man natürlich sich nochmal professionelle Hilfe suchen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man stagniert und sich nochmal eine andere Perspektive reinholen. Aber an sich kann man auch solche Gespräche gut zu Hause am Küchentisch führen.
Jetzt habe ich doch noch mal eine letzte Frage, weil wir kommen ja immer wieder darauf zurück, ne, man muss miteinander sprechen, um zu gucken, will man Kinder ja oder nein, ehrlich zu sich selbst sein. Wenn ich jetzt einen neuen Partner kennenlerne oder eine neue Partnerin und ich bin jetzt, sagen wir, schon ein bisschen älter, ich höre die biologische Uhr, ist aber ja jetzt auch kein Grund, gleich am dritten Date zu sagen, willst du Kinder, ja oder nein, sonst gehe ich gleich wieder, weil ich will keine Zeit verlieren. Gibt es denn für sowas auch in frischen Beziehungen einen perfekten Zeitpunkt, um darüber zu sprechen? Oder was heißt perfekt? Wann sollte man diese großen Fragen ansprechen, um später nicht wie Isabel jahrelang in einer Beziehung zu sein, die das eigene Bedürfnis leider nicht erfüllt?
Ja. Es ist natürlich schwierig, im ersten Date zu sitzen und zu sagen, übrigens, ich will heiraten und Kinder bekommen.
Ja, das kommt immer ein bisschen creepy. Ja.
Ja, ich könnte ein bisschen abschreckend wirken. Und wahrscheinlich aber die beste Vermütungsmethode ever. Auf der anderen Seite.
Wenn man keine will, also perfekt. Okay, ja. Häkchen.
Aber am Ende, glaube ich, sollte man wirklich in der Tat nicht zu lange warten, um solche Themen zu besprechen. Und vielleicht sie auch noch mit der rosaroten Brille zu führen. Weil natürlich umso mehr man in diese Liebesphase reinkommt und nicht mehr in der Verliebtheitsphase ist, wo eh alles toll läuft, umso schwieriger wird es dann natürlich auch, diese ehrlichen und harten Diskussionen zu führen, dass man vielleicht doch nicht zusammenpasst und diese Lebensentwürfe zu unterschiedlich sind. Deswegen kann ich nur mitgeben, lieber früher als später. Vielleicht nicht beim ersten Date, aber vielleicht auch nicht nach einem Jahr, sondern schon ein bisschen früher.
Hervorragend. Ich finde, das sei jetzt wirklich das perfekte Schlusswort.
Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank, Frau Gensch, für Ihre Antworten und Tipps. Jetzt ist unsere Zeit schon wieder vorbei, aber ich finde, man hat ganz schön viel in dieser Folge mitgenommen und gelernt, was man also tun kann, wenn man sich mit seinem Partner in der Kinderfrage nicht einig ist, wann man tatsächlich über Kinder sprechen sollte. Und ja, vielleicht auch,
wie man als Paar einfach besser zusammenwachsen kann, sich besser organisieren kann und wirklich eine bessere Beziehung führen kann. Wichtig an dieser Stelle, unser Podcast ersetzt natürlich keine Paartherapie oder jegliche andere Therapieform. Wer aber einen paartherapeutischen Rat sucht, kann sich natürlich an unsere Expertin Hannah Gensch wenden. Ihre Website mit allen Kontaktinformationen findet ihr unten in den Shownotes. So, das war unsere heutige Folge und ich freue mich sehr, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt, gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.